Magazin International.
Ja, schönen guten Abend im Magazin International von Radio Flora im Internet. Am Mikrofon sind heute hier bei euch im Studio
Mechtel Dortmund
und Axel Kleinecke. Wir haben heute im Programm einen Bericht über ein Radiotreffen, was in der vergangenen Woche in Slowenien stattgefunden hat. Das ist die Hauptsache. Axel, Hubert und ich, wir waren nämlich in Ljubljana und wir wollen euch heute ein bisschen davon berichten. Aha! Ja, wir waren in Ljubljana und zwar, weil es dort das erste Planungstreffen gegeben hat für ein Projekt.
War ja eigentlich das zweite, ne?
Ja gut, das erste war halt ein Vorbereitungstreffen, da war ja das Projekt noch gar nicht genehmigt.
Ach so, richtig.
Es hat im Januar ein Vorbereitungstreffen gegeben, an dem nicht alle Radios teilgenommen haben. Dann wurde der Projektantrag formuliert und schließlich angenommen. Und was das alles ist, das ist nämlich ein EU-Projekt und das werden wir euch jetzt mal so ein bisschen erzählen.
Ja, das ist ein Grundtvig-Projekt. Grundtvig war ein Schwede, Norweger, ich weiß nicht genau, der sich sehr um Volkshochschulen, um Erwachsenenbildung gekümmert hat. Und mit diesem Namen ist eine europäische Förderungsmaßnahme für viele Projekte, auch Alphabetisierung und andere Erwachsenenbildung, ins Leben gerufen worden. Ja, aber Grundtvig Lernpartnerschaften ist der Bereich, unter den unser Radioprojekt fällt. Grundtvig Lernpartnerschaften ermöglichen Einrichtungen, die im Bereich der Erwachsenenbildung tätig sind, eine Zusammenarbeit bei Themen von gemeinsamem Interesse. Angestrebt wird vor allem eine Teilnahme kleinerer Organisationen. An der Grundtvig Lernpartnerschaft arbeiten Ausbilderinnen und Ausbilder mit Lernenden aus mindestens 3 teilnehmenden Ländern zusammen und tauschen Erfahrungen, Praktiken und Methoden aus.
Die geförderten Projekte sollen insgesamt zum besseren Verständnis der Bereiche der Erwachsenenbildung beitragen, die von gemeinsamem Interesse sind und das Bewusstsein für die kulturelle, soziale und wirtschaftliche Vielfalt in Europa erweitern helfen. Dabei können eine Reihe verschiedener Aktivitäten unterstützt werden, etwa solche, die sich unmittelbar auf die Erfahrungen erwachsener Lernender beziehen oder die sich mit der Entwicklung von Erwachsenenbildungssystemen und Bildungspraktiken befassen. Bei Partnerschaften mit Schwerpunkt auf der Teilnahme von Lernenden sollen Lernende aktiv an den Projekten beteiligt werden und ihre transnationale Mobilität soll gefördert werden.
Lernpartnerschaften mit Schwerpunkt Management der Erwachsenenbildung und/oder Lernmethoden bieten Lehrkräften, Ausbildern und weiterem Personal in der Erwachsenenbildung die Möglichkeit zum Erfahrungs- und Informationsaustausch, zur gemeinsamen Entwicklung neuer Methoden und Konzepte und zur Erprobung und Umsetzung neuer organisatorischer und pädagogischer Ansätze. In allen diesen Fällen können Projekte die Zusammenarbeit mit lokalen Stellen beinhalten, beispielsweise lokale Behörden, sozialen Diensten, Verbänden und Unternehmen. Der Teilnahme von Lernenden aus benachteiligten sozialen Gruppen wird besondere Beachtung geschenkt.
Nach dem Zustandekommen einer Partnerschaft von mindestens 3 am Programm teilnehmenden Einrichtungen aus 3 verschiedenen Ländern hat die Koordinatorin oder der Koordinator der Partnerschaft und jeder einzelne Partner den gemeinsamen Antrag der jeweiligen Agentur vorzulegen. Das ist bereits geschehen. Das haben wir halt in Bordeaux im Januar ausgearbeitet. Da waren etwa 8 Radios aus Europa anwesend und wir haben dann einen gemeinsamen Projektantrag formuliert. Und den hat Radio Oloron, ein französisches Radio, präsentiert an der EU sozusagen. Und wir mussten aber als Radio Flora, als teilnehmende Institution auch die nationale Institution oder Agentur hier in Deutschland nochmal informieren beziehungsweise dort den Antrag stellen. Das war BIBB. Gut, also dieses Grundtvig-Programm unterstützt neue Wege der Zusammenarbeit in Europa, so heißt es hier im Internet, und Personen in der Erwachsenenbildung bekommen durch Auslandsaufenthalte und Projekte neue Kompetenzen und Fähigkeiten für Beruf und für die persönliche Entwicklung. Ja, Ziele sind hauptsächlich mehr Mobilität und mehr Verständnis für Vielfalt und Wert europäischer Kulturen und Sprachen und bessere Kooperationen von den verschiedenen Einrichtungen. Ja, und so war das also. Wir haben ein Grundwegprojekt gestartet. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, im Juli oder sowas, im Juli, August ist das genehmigt worden. Und Flora nimmt nun als eins von 11 europäischen Community-Radios an dieser Grundweg-Lernpartnerschaft teil, die unter dem Titel steht Memory Under Construction, Giving Voice to Forgotten History oder auf Spanisch Construyendo Memoria, dando la palabra a los y las olvidadas de la historia oder auf Deutsch, ja, Geschichte wird gemacht, könnte man sagen, denjenigen eine Stimme geben, die in der Geschichte immer so ein bisschen zurückgeblieben sind.
Oder vergessen. Ja, Forgotten History. Ja, das Projekt wird mit EU-Mitteln gefördert. Ziel ist die koordinierte Erarbeitung von Radiobeiträgen zur Geschichtsaufarbeitung und zum Umgang mit Geschichte in verschiedenen europäischen Regionen anhand konkreter Themen wie zum Beispiel Bombardierung Guernicas durch die deutsche Legion Condor, spanische Flüchtlinge in Frankreich nach dem Sieg Frankos und der Zerschlagung der Republik und deren teilweise Deportation in Nazi-KZs, Nordirland-Konflikt, Jugoslawien-Krieg und so weiter. Es sollen Menschen aus lokalen, regionalen Geschichtsinitiativen und Radiomacherinnen aus freien und Community-Radios verschiedener Regionen Europas sich austauschen und Radiobeiträge zu den genannten Themen erarbeiten, um eine breitere Öffentlichkeit zu informieren und zu einer aktiven Auseinandersetzung mit den genannten Themen zu motivieren.
Dieser Antrag wurde angenommen und damit ist auch die Gewährung einer Finanzhilfe verbunden, die in unserem Fall für die Gesamtlaufzeit des Projektes, also das heißt 2013 bis April 2015 oder bis Juli 2015, 18.000 Euro beträgt. Das Geld ist vorgesehen für Reise- und Unterbringungskosten für bilaterale und Gesamttreffen. An den Planungs- und Fortbildungstreffen sollen je 2 bis 3 Personen pro Partnerradio teilnehmen. Das Planungstreffen fand, wie gesagt, statt in der letzten Woche in Ljubljana in Slowenien. Ein erstes Arbeitstreffen ist geplant für Mai 2014 in Irland. Das zweite Arbeitstreffen wird im November 2014 in Hannover stattfinden. Und ein Abschlusstreffen aller beteiligten Radios ist für Ende April 2015 in Südfrankreich in Oloron geplant. Zwischendurch finden bilaterale Treffen zwischen allen Radios statt und mindestens jeweils 2 Partnerradios sollen sich da austauschen und gegenseitig interviewen über ihre Aktivitäten.
Ja, man sieht schon, die Zielgruppe dieses Projektes sind die Mitglieder von Geschichtsinitiativen beziehungsweise Geschichtsinteressierten einerseits und Radioaktivistinnen und Aktivistinnen andererseits, um beider Kenntnisse zu verbinden und in interessante Radioformate münden zu lassen. Radiomacherinnen und Radiomacher lernen mehr über die Geschichte und Geschichtsaktivisten und Aktivistinnen lernen Radio machen. Die Ziele sind einerseits eine lebendige Aufarbeitung europäischer Geschichte ausgehend von lokalen oder regionalen Erfahrungen und andererseits der überregionale Austausch diesbezüglich. Angesichts der Erstarkung rechtsextremer Tendenzen in verschiedenen Ländern im Zuge der Krise in Europa ist eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und den nationalsozialistischen bzw. faschistischen Verbrechen eine zunehmend wichtige Aufgabe. Der oberflächlichen, sensationellen und zum Teil verfälschenden Berichterstattung der Mainstream-Medien können und müssen die freien und Community-Radios eine gut recherchierte, auf der Arbeit von kritischen Basisinitiativen beruhende Aufklärungsarbeit entgegen.
Ja, Französisch klingt uns noch so ein bisschen in den Ohren, weil da ziemlich viel Französisch gesprochen wurde auch. Denn Englisch und Französisch sind sozusagen die Arbeitssprachen auf diesem Treffen. Das haben wir so ein bisschen festgelegt.
Ja, so ein bisschen Spanisch war ja auch dabei. Das haben aber alle, die meisten nicht verstanden.
Ja, genau. Ebenso wenig wie Deutsch.
Ja, Deutsch blieb eigentlich im Hintergrund, das stimmt.
Okay, jetzt wollen wir euch mal so ein bisschen über Slowenien informieren. Wir haben uns vorher informiert, weil ich wusste nämlich auch ganz wenig darüber. Und das teilen wir jetzt mit euch oder teilen es euch mit. Also Slowenien, für die, die es nicht wissen, grenzt an Italien, Österreich, Ungarn, Kroatien und die Adria.
Und es liegt irgendwo direkt an den in den Alpen noch
genau,
drin, in den südlichen Ausläufern.
Ja,
nicht?
Es ist eine Alpenrepublik. Das Land hat eine Fläche von etwas mehr als 20.000 Quadratkilometern und etwas mehr als 2 Millionen Einwohner, ziemlich wenig, wurde am 1. Mai 2004 als eines von 10 Beitrittsländern Mitgliedstaat der Europäischen Union. Hauptstadt Sloweniens ist das zentral gelegene Ljubljana mit etwa 280.000 Einwohnerinnen.
Ziemlich wenig für eine Hauptstadt, ne?
Jo. Davon sind etwa 83% Slowenen und es gibt auch noch 2% Serben, 2% Kroaten, 1% Bosniaken. Als Minderheiten sind 2 kleine autochthone Populationen von Italienern anerkannt, sowie Magyaren, also Ungarn, in der östlichen Region Prekmurje. Außerdem lebt noch eine sehr kleine deutschsprachige Restgruppe da, die offiziell aber nicht als Minderheit anerkannt ist. Bei knapp 9% der Bevölkerung war keine ethnische Zuordnung möglich, da keine Angaben gemacht wurden oder nicht bekannt waren. Ich denke, da sind ziemlich viele Roma wahrscheinlich darunter.
Ja, da gab es doch aber auch noch diese Geschichte mit den gelöschten Personalien.
Genau. Ja, ja. Also es war halt so,
das,
ja,
ne?
Genau. Vor etwa 20 Jahren, da wurden nämlich einige sogenannte Landeskinder verstoßen. Diejenigen, die jetzt nicht nachweisen konnten oder wollten, dass sie in Slowenien geboren waren oder sich da irgendwie nachträglich eintragen ließen, also die Staatsbürgerschaft beantragt haben, das sollten sie bis 1991 machen. Die wurden einfach gelöscht aus den Einwohnermeldeämtern. Etwa 170 Antragsteller, von denen, die jetzt nicht da explizit in Slowenien geboren waren, erhielten da noch die Staatsbürgerschaft, aber ca. 25.000 haben sich nicht angemeldet, wollten das nicht, haben es verpennt oder sowas und die sind dann im Februar 1992 aus allen Anmelderegistern oder Einwohnermelderegistern verschwunden. Auffällig viele Angehörige von Minderheiten, also Serben, Kosovo-Albanern oder eben Roma. Und wahrscheinlich auch ein paar politisch Missliebige aus der Tito-Zeit.
Ja, dass das Minderheiten waren, wollte ich gerade sagen. Das war schon zu vermuten. Und man muss ja sagen, dass dieses Jahr 1991, das war das Jahr der Unabhängigkeitserklärung Sloweniens. Aber da kommen wir gleich noch drauf.
Genau. Jetzt ein bisschen zur Geschichte. Wolltest du noch was sagen?
Ja, 1929 wurde das Land nach einem Staatsstreich König Alexander Karadordevic in Königreich Jugoslawien umbenannt. Sozusagen die Geburtsstunde dieses Landes. Am 25. März 1941 wurde der bis dahin die Regierungsgeschäfte führende Prinz Paul von den Achsenmächten zum Mitpaktieren gezwungen. Die Militärführung putschte aber 2 Tage später und setzte Kronprinz Peter als Machthaber ein. Die Achsenmächte betrachteten diese Vorgänge als Gefahrenquelle und besetzten im April 1941 das gesamte Jugoslawien. Slowenien wurde danach unter Italien, Ungarn und Deutschland aufgeteilt. Bereits wenige Tage nach der Besetzung Sloweniens wurde die Befreiungsfront als kommunistisch geführte Widerstandsorganisation gegründet. Sie nannte sich Osvobodilna Fronta. Zahlreiche Partisanenverbände formierten sich unter den Königstreuen und nach Beginn des Deutschen Krieges gegen die Sowjetunion auch unter den kommunistischen Oppositionellen unter Führung Titos.
Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges wurden etwa 80.000 Slowenen und Sloweninnen aus den von Deutschland besetzten Gebieten hauptsächlich nach Deutschland, aber auch nach Rumänien und Bulgarien deportiert, damit sie dort Zwangsarbeit verrichten sollten. Daneben wurden während des Krieges Kinder slowenischer Partisanen unter Zwang von ihren Familien getrennt und vor allem nach Franken deportiert. Am Ende des Zweiten Weltkriegs, also ich glaube, die Partisanen haben da einen sehr großen Anteil gehabt, dass Hitlers Truppen besiegt werden konnten, floh nahezu die gesamte deutschsprachige Minderheit oder wurde vertrieben bzw. ermordet. Slowenische und kroatische Verbände, die auf Seiten der Achsenmächte, also das heißt der Faschisten, gestanden hatten, flohen nach Kärnten und begaben sich in den Schutz der englischen Besatzungstruppen. Diese lieferten allerdings viele slowenische und kroatische Kriegsgefangene und Zivilisten an die Tito-Partisanen aus.
Ja, und nach dem Krieg wurde dann am 29. November 1945 die Demokratische Föderative Volksrepublik Jugoslawien gegründet unter Tito, wie man weiß. Ab 1963 nannte sie sich Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien, SFRJ. Slowenien war als Sozialistische Republik Slowenien eine Teilrepublik der SFRJ. Die wachsende Unzufriedenheit mit der Belgrader Führung während der 1980er Jahre mündete nach dem Tod Titos in die Unabhängigkeitserklärung Sloweniens am 25. Juni 1991. Der darauf folgende Einmarsch jugoslawischer Truppen konnte im sogenannten Zehntagekrieg erfolgreich abgewehrt werden, was die Verabschiedung einer Verfassung nach europäischem Vorbild am 23. Dezember 1991 ermöglichte. Und das war die Geburtsstunde des heutigen Slowenien.
Soweit Informationen hauptsächlich aus Wikipedia. Wir wissen natürlich, dass an der Zerschlagung Jugoslawiens Deutschland einen sehr großen Anteil hatte, das ja sehr schnell oder sehr viel gewühlt hat, auch in dieser jugoslawischen Republik ohne Tito. Es wurde wirtschaftlich unter Druck ausgeübt und politisch und so weiter und so fort. Und als erste Staaten spalteten sich Slowenien und Kroatien ab. Die wurden auch sofort von Deutschland anerkannt. Ja, und es gab dann halt ziemlich hässliche kriegerische Auseinandersetzungen. Und Deutschland griff ja dann auch in die Auseinandersetzungen ein, zusammen mit der NATO, und bombardierte dann zum dritten Mal im 20. Jahrhundert Jugoslawien, beziehungsweise insbesondere Belgrad, das heißt die Serben. Okay, jetzt wollen wir noch ein bisschen was zu Ljubljana bemerken, also die relativ kleine Hauptstadt dieses relativ kleinen Landes, aber mir hat es unheimlich gut gefallen. Ich fand sie sehr schön, architektonisch wirklich ganz toll. Ich habe gelesen, dass da zweimal große Erdbeben waren, von daher gibt es wahrscheinlich recht wenig ganz alte Häuser, aber doch ziemlich viele Häuser so aus dem 19. Jahrhundert.
Gründerzeit, genau. Nicht? Und was auffällt, ist natürlich, wenn man da auf dem Fluchtplatz landet schon und in die Stadt fährt, hat man überall diese Alpensilhouette, überall schneebedeckte Berge, fast ringsrum um die Stadt. Das ist schon sehr eindrucksvoll. Man hat das Gefühl, man könnte jederzeit irgendwie zum Skifahren oder in die Bergwelt fahren. Das liegt ganz nah dran. Und es sieht sehr malerisch aus. Und in der Stadt selbst sind eigentlich relativ wenig Zerstörungen durch den Krieg zu sehen. Also die alten Häuser sind doch noch, also die Häuser aus dem 19. Jahrhundert, so Ende des 19. würde ich das schätzen, so ein bisschen manche protzigen, dicken so Gründerzeithäuser auch, aber auch sehr schöne Kirchen auch und andere Plätze. Die sind sehr schön erhalten und auch sehr schön zurechtgemacht wieder.
Ja, also ich denke, so nach der EU-Mitgliedschaft ist da auch ziemlich viel investiert worden, ziemlich viel gemacht worden. Also die Stadt sieht sehr schön aus. Es gibt sehr viele auch schicke Geschäfte und es gibt tolle Brücken, da fließt halt auch ein Fluss durch und eine ganz besonders interessante Dreifachbrücke oder dreigeteilte Brücke. Also, und daneben ist gleich der Fischmarkt mit Marktbuden, die auch sehr schön gestaltet worden sind von, ich glaube, einem sehr wichtigen Architekten, der Plečnik heißt.
Ja, aber was dabei auffällt, ist, dass trotz dieser auch modernen Geschäfte das relativ unaufdringlich gestaltet ist. Auch die Werbung ist nicht so aggressiv wie bei uns. Also wir fanden das sehr angenehm, auch das Straßenbild so.
Nicht? Ja, wir waren halt sehr zentral untergebracht. Die Kollegen von Radio Student, die uns eingeladen haben oder diesmal das Treffen ausgerichtet haben, hatten uns zwei Unterkunftsmöglichkeiten geboten. Wir haben das City Hotel gewählt. Nachträglich bereue ich es ein bisschen, weil die andere Unterkunftsmöglichkeit war billiger und auch ein bisschen interessanter. Also das City Hotel war richtig schick. Ich habe lange nicht so gut geschlafen wie da. Frühstück war 1A und so. Aber ein paar Kollegen, Kolleginnen, die an dem Treffen teilgenommen haben, waren im Hostel oder Hostal. Ich weiß nicht genau, ob es richtig ausgesprochen ist, Čelika oder Čelica. Und das ist nämlich auf einem besonderen Gelände, und zwar in der Straße Metelkova, in der Nähe des Bahnhofs. Und Metelkova war früher mal so ein Gebiet, wo sehr viele Kasernen waren. Also anscheinend war auch die berittene Truppen waren da oder berittene Polizei. Und heute ist es ist besetzt worden von Jugendlichen. Und da gibt es sehr interessante Einrichtungen, Kunsteinrichtungen, alternative Konzertveranstaltungen, Workshops, ja, und eben auch dieses Hostel.
Ja, und die österreichischen, nee, luxemburgischen Kolleginnen, die schliefen ja im ehemaligen Gefängnisräumen, nicht? Mit
Genau.
vergitterten Fenstern, haben sie uns erzählt.
Ja.
Aber es war richtig ordentlich eingerichtet und so, ja. Und wir können auch auf der Internetseite ein paar Bilder einstellen von den Graffitis und so. Und das sieht sehr, 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 sehr romantisch aus, nachts so in dem Laternenlicht.
Also da fand ich halt, dass sehr viel kreative Sachen so zu sehen waren, soweit wir das überhaupt noch sehen konnten. Also unheimlich interessante Skulpturen und Graffitis und Häuserfassaden. Aber insgesamt, schien mir diese Stadt ja eben halt irgendwie eher so kreativ zu sein. Also der Kreativität der dort Bewohner, der Bewohner und Bewohnerinnen scheinen da irgendwie keine Grenzen gesetzt zu sein. Und sie scheinen von dieser Mainstream-Werbung noch nicht völlig platt gemacht geworden zu
Ja,
sein.
und das, obwohl das doch nun wirklich eine sehr touristische Stadt sein müsste eigentlich. Aber man sieht das nicht so wirklich. Das ist sehr angenehm unauffällig.
Genau. Und vielleicht noch ein paar Bemerkungen zu Radio Student. Also dieses Radio ist auf dem Campus, auf dem Universitätscampus. Es gibt da halt mehrere Grünbereiche auch oder Parks. Da gibt es anscheinend den sogenannten Tivoli-Park, also ein bisschen auch auf einer Anhöhe gelegen. Und gegenüber ist der Campus der Universität. Und da sind so ein paar siebenstöckige Gebäude. Und in einem davon residiert Radio Student in zwei Etagen, in der sechsten und siebten Etage, hat sehr viel Platz zur Verfügung.
Ja, man muss doch erstmal sagen noch, dass eigentlich ist es gar kein Studentenrat, es war mal eins, die haben mal angefangen vor 20 Jahren oder so,
Noch
ne?
länger, also das ist 1969 anscheinend schon entstanden, im Zuge halt
Ja.
auch der, sagen wir mal, jugoslawischen Studentenbewegung, die da auch so gegen die verkrusteten Strukturen der Staats- und Parteiführung Titos rebelliert
Ja,
haben.
aber heute sind sie zwar örtlich noch da in der Uni gelegen, aber sie sind längst kein Studentenradio mehr. Sie sind ein wirklich auch in Jugoslawien sehr bekanntes und Radio, das auch sehr viele Events gestaltet und viele Dinge macht und unternimmt. Also die Ausstattung ist absolut professionell und auch das Personal. Also die Sprecher dort müssen erst Prüfungen ablegen, ehe sie überhaupt ans Mikrofon dürfen. Und die Techniker sind wirklich speziell ausgebildet. Das ist ganz eindrucksvoll.
Haben anscheinend ein relativ gutes finanzielles Polster, mit dem sie aber jetzt auch in die Wirtschaftskrise geraten sind, die das ganze Land natürlich auch schüttelt, wie den sämtlichen Süden Europas und nicht nur den. Und da haben sie jetzt auch ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Also das gute finanzielle Polster, was sie jahrelang hatten, also nach dem EU-Beitritt besonders oder auch schon vorher, das wird jetzt ein bisschen gelöchert und da müssen sie jetzt auch bestimmte Veranstaltungen machen, um wieder ihre Ausstattung, ja, finanziell sponsern zu können oder durchhalten zu können. Aber es war schon ziemlich beeindruckend. Also der eine Kollege, ich habe leider nicht mehr seinen Namen richtig im Kopf, Vierney oder so ähnlich, der hat auch eine ganz tolle Einführung gehalten. Also in so ein bisschen die Geschichte des Radios eingebettet in die gesamte Geschichte Jugoslawiens und letztendlich halt Sloweniens. Und die waren ziemlich fit. Also ich fand die Teilnehmenden sehr munter und sehr kritisch und sehr gut drauf.
Ja, und es ist natürlich klar, dass sich Ihr Beitrag zu dem Projekt bezieht auf die jugoslawische, auf die wechselhafte Geschichte Sloweniens im Titoreich eingebettet und danach. Und da haben Sie natürlich auch einiges aufzuarbeiten an Leichen im Keller sozusagen, nicht vergessene Geschichtsdetails.
Am Treffen in Ljubljana haben teilgenommen erstmal Association Pauso Media aus dem Baskenland. Vertreten war Agus. Und dann Radio
Radio
Graffiti.
Olero noch, ne?
Ja, ich mache es in der Reihenfolge, wie wir gleich die
Okay,
Schnipsel
ja,
präsentieren.
genau.
Graffiti, das ist ein Radio aus Luxemburg. Sandra und Anne waren da.
Ja, und die kümmern sich besonders um Frauen, Gewalt gegen Frauen im Krieg und solche Dinge haben sie auf ihrem Programm gehabt.
Und dann haben wir Radio Oloron aus dem Süden Frankreichs, Camille und Francis.
Und die arbeiten ja mit uns zusammen, ne, über...
Sondern die arbeiten über das Lager Gürs. Das ist halt dieses Lager der spanischen Flüchtlinge.
Ja, deren Thema ist das, ja.
Und da wollen wir halt gucken, ob eventuell Frauen, die da inhaftiert waren, deportiert worden sind und möglicherweise auch zum Beispiel in das Frauen-KZ auf dem ehemaligen Conti-Gelände, also auf dem Conti-Gelände gekommen sind. Da geht es ja derzeit darum, ob eventuell ein Mahnmal errichtet wird zum Andenken an die Schinderei, der diese Frauen ausgesetzt waren. Ja, und dann RIG, auch ein Radio aus Frankreich, vertreten hier durch Cindy. Und die wollen sich insbesondere...
Um die Deportierten, um die hier nach Deutschland deportierten französischen Arbeiter kümmern.
Ja, also Zwangsarbeiter,
die hier Zwangsarbeit verrichtet,
also Fremdarbeiter, also diese etwas nicht so eindeutig definierte Art von Arbeit für das Deutsche Reich. Einige mögen möglicherweise freiwillig gegangen sein, mussten aber trotzdem hier halt Fremdarbeit, fremdbestimmte Arbeit und Zwangsarbeit letztendlich.
Ja, das sind zum Teil interessante Schicksale. Manche sind auch hier geblieben, nicht? Und haben hier geheiratet und Familien gegründet. Also das ist schon interessant, mal zu gucken.
Dann Dublin, das Dubliner Radio Phoenix FM aus dem Stadtteil Dublin 15. Dennis und Freda haben das vertreten und die wussten, glaube ich, noch nicht so ganz genau, was sie machen wollen. Dann waren außerdem zwei Vertreter aus Schweden da, Ingvar und Bo, und zwar von Radio Hjärnan aus Helsingborg.
Ja, was?
Und die wollten sich eigentlich mit der Kollaboration mit Nazis während der Besetzungszeit oder während der Nazizeit beschäftigen, weil das in Schweden ein sehr umstrittenes Thema ist und eigentlich gar nicht bekannt ist. Ja, und dann haben uns eigentlich zwei Schwerpunkte bisher gesetzt, ist aber nicht ganz klar, ob es dabei bleibt. Und zwar einmal die Bombardierung Guernicas, die Verantwortung dabei von der Legion Condor, die auch Flieger aus Wunsdorf und Langenhagen dabei hatte, und zum anderen eben, wie gesagt, eventuell das Mahnmal für die Frauen, die im KZ auf dem Conti-Gelände hier waren. Ja, und dann war noch die Radiofabrik aus Salzburg dabei.
Ich hab's. Die wollten sich um Stolpersteine kümmern.
Ah, genau.
Und die Stolpersteine sind ja europaweit gesetzt. Wir haben die ja hier auch. Aber die wollten das nun mal untersuchen, was da in Österreich dran hängt.
Ja, und dann noch Athlone Community Radio aus dem Herzen Irlands, vertreten hier durch Irena und Jason. Und da weiß ich nicht genau, ob die jetzt irgendwie auch schon konkrete Vorschläge hatten. Sie wollen sich, glaube ich, mit Radio Korax treffen. Und das wäre nämlich auch das nächste Radio, Radio Korax, Initiative Freies Radio in Halle. Ich weiß nicht mehr genau, ob die da jetzt auch ein konkretes Thema schon hatten.
Doch,
oder ob sie
die
sich das
hatten
noch...
sich, wollten sich kümmern um den Wechsel 98, was da wendehalsmäßig passiert ist und so. Wir wissen ja, wie viele Funktionäre doch sehr schnell die Parteizugehörigkeit oder ihre gewechselt haben und ihre Vergangenheit vergessen wollten. Mhm. Sie hatten aber auch irgendwie, ich glaube, die wollten auch was mit den Zwangsarbeitern machen, unter Umständen mit französischen Radio da.
Und sie werden aber höchstwahrscheinlich auch nochmal Radio Student besuchen bei dem bilateralen Besuch, habe ich das so rausgehört. Und da weiß ich nicht genau, welche Vorschläge sie für ihre gemeinsame Arbeit haben oder aber ob sie einfach interviewen, weil das ist letztendlich das Ziel, sich kennenzulernen und die Arbeit des Radios, gerade was historische Aufarbeitungen angeht, darzustellen. Und jetzt bringen wir euch einfach mal die Mitschnitte, so ein paar kleine Ausschnitte in verschiedenen Sprachen, um auch deutlich zu machen, wie doch interessant und schwierig auch ein bisschen die Kommunikation war. Erstmal fängt Agus an, also in der Reihenfolge, wie wir die Radios vorgestellt haben.
Entonces, Inés y yo venimos de Pausumedia, una asociación que edita la radio Ancheta y Ratia. Es una radio que trabaja en lengua vasca. Francis ha hablado de que venimos de España, pero no nos gusta.
Francis said they come from Spain, but that they don't like this kind of expressing it.
Venimos de un país que no aparece en el mapa.
They come from a country which does not appear in the maps.
Que se llama el País Vasco.
And I am working for Radio Aura and also for Graffiti. Radio Aura was a pirate radio till 1992, and that was also the beginning of Graffiti, for which Sunray is working now, and I'm working for them as a free journalist. One could say that Graffiti is for the youngsters section, which is also working with the state in Luxembourg, so we have a lot of collaborations with a lot of different students or youngsters groups in a lot of different ways. What is interesting about our station is that we have at least five different languages, or even six or seven, I don't know. It's really cool to have the European school in Luxembourg City, so we have the possibility to recruit, I don't know, is this the word, a lot of different people that come together, like for example, Irish students that are working for us and doing really good music.
So Radio Laurent is a local and associative radio created in 1981 with the law of the President Mitterrand about associative radio. And Francis created this radio with other person, not me, was a little young. And Radio Laurent is in the southwest of France, near Spain, near Basque country, but not in Basque country. We have a radio show in a language local, Béarnais language. It's like local. It's like Basque, but very different. Very, very, very different.
RIG Radio is a local radio near Bordeaux. We are in 15 kilometers. New Bordeaux, and we emit on the department, Gironde department, in Aquitaine. We are more in the north, whereas Radio Laurent. We are a little equipe, team. We are a little team, but we have a lot of employer team, but we have a lot of volunteers. Who make, who propose a lot of different broadcasts in different thematic, cultural, music, but in different style. You have folk music, you have rap music, you have rock music, you have electronic music. You're very, very, it's very, very large. So 30, c'est ça? 30 volunteers in the radio, and we work with different public, with public who are discriminated, maybe with young people, with disabilities people, and we do some atelier work.
Workshop
with this public, and we learn them, we teach them how to construct a broadcast on different themes and other. It's clear what
is. Community radio is well established in Ireland. There's 22 fully licensed stations at the moment. Phoenix FM is one of the older ones. We were set up in 1989. We only got on our. We only got our license, though, in 2000. So it's a long road to getting licensed sometimes. We're based in Dublin 15. That's a suburb of Dublin. There's a population of 100,000 people. As I was saying to some of you earlier, 23.5% of that population are non-Irish nationals. So they have come from somewhere outside of Ireland and settled within Dublin 15. That is the highest population of immigrants in the country, the concentration. So we have a very new population We have a very young population. 25% of our population are under the age of 15, so very, very young.
Radio Kärnan is a very small community radio in Helsingborg. We broadcast together with six other broadcasters. In Sweden, it's not the station who has the license, it's the association of the broadcasters, so it's a little bit difficult. You have to work together on the same frequency. Together we broadcast about, we broadcast from 6 in the morning to midnight every day, but Radio Kärnan only broadcasts about 8 hours a week. So we are only a few members and few volunteers working. No employed staff, only volunteers.
Yeah. Now I am going to say to you concerning Radio Kärnan, I come from Radio Höganäs too, but I am the chairman of Radio Kärnan. And we work together with the programs and cooperate. We can go into the web, as you said, and pick programs and take that in our hands.
Radio Flora was founded in 1997, was legalized by the organism in the state of Lower Saxon, like a citizen radio, also with public financial support, but also with a public or official control. And that was the problem later, because in 2009, the license to transmit was not more longer. They give our frequency to another radio station initiative. We only transmit by internet radio since April 2009.
Sarah and Nibi come from Radio Fabrik, which is the community radio station in Salzburg in Austria. So we are neighbors to our guestgeber, host, thank you. Radio Fabrik is existing since 1998. We have a prehistory of pirate station and things like that, but only in 1988 we became legal. Also because Austria had a very, very long state monopoly on radio and television. I think we were the last before Albania to even allow commercial private stations. And since then we have grown. We had our 15th anniversary this year. We have actually around 300 volunteer radio makers who are producing around 160 shows per month on different... It differs on how often they do their shows, and they are all part of the organization. So we are an association, and all the radio makers are also part of the association, and in that way owning the radio. And we have, I think it's about 10 part-time people working and organizing the whole thing.
Athlon Community Radio is the community radio in the heart of Ireland. And if you find my accent different, that's because I'm not Irish, obviously, I'm coming from Serbia. And Athlon Community Radio is in existence from 2008 on a provisional license, because in Ireland it's not easy to get the license. You have to work 3 years or 4 years to show them that you are capable to involve community, to make community programs, to sustain your station and everything. So we got full license in 2011, like most community radios. In Ireland, we have diverse programs. We have different music, multicultural programs. We are broadcasting 7 days a week, 4 hours during the week, and 8 hours during the weekend. Well, whatever you were saying, like, you're not controversial at all. There is no sociopolitics debates there on our radio, but as a balance, we kind of had debates before referendum or something like that, but in the terms of any activism, I have to say we are very mild and it doesn't exist. But listening to you, we are doing different things as a community radio, following the AMRAC Charter, giving voice to everyone. And so we can make that balance. We are really community involved, and every community groups around have a voice on our radio regularly during the programs. And considering recording oral history, we have great experience in that.
It's a non-commercial community radio located in Halle. Halle is in the federal state Sachsen-Anhalt. It's near to Leipzig. And we are broadcasting since 2000, like 13 years, but much longer. There have been the initiative for free radio in Halle, for Radio Korax to install the radio there, and this was founded in 1993. So this year we had our 20th birthday of the idea of free radio in Halle. And we are in a pretty good situation right there, because the media law is like, we have our place in the media law.
Yeah, it's really progressive. Ironically, it's the media law of our neighbor country, Niedersachsen, which took the government in 98, when we forced them to change the law so that it will be possible to get community radio in Sachsen-Anhalt. So they took the law of Niedersachsen, where they closed down the station of Radio Flora years later.
Okay, soweit erstmal die Vorstellungsschnipsel sozusagen von einigen von den anwesenden Radios. Wie gesagt, Student, das haben wir leider nicht mitgeschnitten. Das war wirklich eine tolle Vorstellung, aber wir kriegen den Text nochmal.
Das wäre auch zu lang gewesen.
Das wäre zu lang gewesen.
Die ganze Geschichte erzählt. Aber man sieht schon, wie schwierig das mit der Sprache war, gerade auch mit dem Englisch. Ja. Das zum Teil schwierig zu sprechen war von einigen Teilnehmern, aber auch schwierig zu verstehen.
Dann und die Übersetzungsleistung war natürlich auch wirklich unheimlich. Ja, ja. Also Sandra von Radio Graffiti hat unheimlich und das in ihrer Schwangerschaft hat unheimlich geackert. Jetzt mal so ein ganz kleiner Schnipsel. Ich habe übersetzt, ich habe es nicht gut gemacht, ich kann auch nicht so gut Englisch und das wird man jetzt mal hören.
Ahora estamos trabajando el bombardeo de Guernica porque ha sido el 75 aniversario.
And now they are working about the bombing of Guernica because it was in 37 and there are 75 years since that success. Oh, no.
Ja, also dieser Übersetzungsfehler, Suceso Spanisch, Ereignis, Success, Erfolg, das hat wirklich zum Lachen gereizt, aber mir war es unheimlich peinlich erstmal. Aber gut, es war einfach so, wie es war und wir konnten es nicht anders machen. Nach der Vorstellung der verschiedenen Radios haben wir dann überlegt, wie kann die Fortbildungsveranstaltung in bei Athlone Community Radio in Irland aussehen. Es sind ja, war vorgesehen, dass da Trainer das übernehmen. Das war nicht so ganz unumstritten und was sie uns überhaupt beibringen sollten oder denjenigen, die daran teilnehmen, ob Grundlagen der Interviewtechnik, des Quellenstudiums oder für wen diese Fortbildung eigentlich gedacht sind und ob wir überhaupt fortgebildet werden müssen. Und da haben wir festgestellt, die Realitäten der Radios sind sehr unterschiedlich. Manche haben halt schon so medienpädagogische Workshops regulär. Es gibt da Trainer, die in den Radios arbeiten, bezahlt meistens. Und andere sind halt so wie wir im Augenblick auf Eigeninitiative und auf unbezahlte freiwillige Arbeit angewiesen. Und natürlich halt auch die Fortbildung dann läuft da freiwillig und unbezahlt.
Ja, also die Fortbildung bezieht sich ja wahrscheinlich sicher, also vor allen Dingen auch auf die Volunteers, die Ehrenamtlichen, die eben an vielen Radios mitarbeiten und eben doch noch ein bisschen Bedarf haben an Einführung in journalistische Grundlagen vielleicht.
Na gut, haben wir auch. Ich meine, wir sind alle auch ehrenamtlich hier.
Das sind wir auch, genau. Aber dann gibt es natürlich noch die andere Seite des Projektes und das ist der Umgang mit historischen Quellen zum Beispiel und auch der Umgang mit Zeitzeugen, die man interviewt.
Genau.
Und diese Bereiche sollten ja eigentlich zusammengeführt werden in dem Projekt. Es hat sich aber jetzt vielleicht ein bisschen auseinander dividiert, weil nun in Dublin zunächst mal die journalistischen Grundtechniken eingeführt und trainiert werden sollen und Trainer dafür wiederum ausgebildet werden sollen, während dann in Hannover hier das Historische in den Vordergrund treten soll. Wie geht man um mit Quellen und mit Zeitzeugen und wie werden gute Interviews gemacht?
Beziehungsweise wie kritisch muss bei der Zeitzeugenbefragung vorgegangen werden, ja, damit man nicht über den Tisch gezogen wird. Und es geht in einem zweiten Teil auch um Archivierung und Digitalisierung von bestimmten Beiträgen, Quellen und der Verfügbarmachung, sagen wir mal, für alle europäischen Radios. Also das ist schon auch ein tolles Ziel, dass so eine Art Datenbank geschaffen wird, auf der Beiträge sind oder sein sollten, die dann für alle europäischen Community-Radios zugänglich sind, wie jetzt zum Beispiel freie-radios.net. Okay, ja, wir sind schon fast am Ende angekommen. Wenn ihr wollt, wenn du willst, Axel, dann bringe ich noch mal ganz kurz so einen Mitschnitt von einer Live-Sendung von Radio Student, der wir kurz beiwohnen durften. Also mal ganz kurz reinhören. Wir können natürlich am Schluss auch noch mal eben Champs-Élysées von einer Gypsy-Gruppe in Ljubljana gespielt hören. Machen wir mal beides. Also das ist Radio Student. Gruppe im Hintergrund.
Увертура у ній на стоп є припадала Горану Уровичу, нехданньому зінпоповцу, кіко солістична атракція устваря под іміном Man Machine. Горан свою ізразност уліче із прицей подобнега жанрського базина, при тим постави. На стоп Man Machine є спутбуяло немало упрашан.
Das war bei denen kein technischer Fehler, sondern das war einfach ein Pre-Fade-Listening des Technikers, weil wir waren natürlich im Technikerbüro, nicht im Sprecherinnenraum. Und der hat eben mal ganz kurz vorgehört, was als nächstes Lied dann kommt. Okay, ja, das war's für heute im Magazin International.
Mechthild Dortmund.
Und Axel Kleinecke verabschieden sich hier. Die Wiederholung gibt's nächsten Mittwoch um 11 und die nächste Sendung dann wieder Montag um 19 Uhr. Und am Schluss spielen wir jetzt nochmal Champs-Élysées von einer Gypsy-Band in Ljubljana.
Auf der Straße.
Genau.